Liebe Schwestern und Brüder, liebe Freunde, seid ganz herzlich gegrüßt zu unserer heutigen telefonischen Bibelstunde. Es ist schön, dass immer wieder mal neue sich mit einweilen. Wir haben da auch als regelmäßige Teilnehmer durchaus eine missionarische Aufgabe. Bitte weist auch andere auf unsere Bibelstunde hin, welche die schon im Glauben stehen oder auch welche die noch im Suchen sind. Weist sie darauf hin und ihr könnt vielleicht dem einen oder anderen dadurch einen guten Dienst an seinem inneren Menschen erweisen. Übers Telefon Gottes Wort zu hören ist etwas Neues, aber unser Herr wirkt auch durch diese immer aktuelle Bibelstunde. Nun am Anfang, weil ja glücklicherweise immer mal jemand Neues dabei ist, gebe ich immer so ein paar Hintergrundinformationen. Ich versuche mich kurz zu halten, aber einiges muss dann doch gesagt werden. Mein Name ist Rainer Wagner, dem einen oder anderen bin ich bekannt. Ich werde immer wieder mal zur Evangelisation und zu Glaubenstagen in Deutschland eingeladen. Da hat mich der eine oder andere schon persönlich kennengelernt. Ich durfte Freizeiten halten im In- und im Ausland. Ich habe noch einen Lehrauftrag an einer Bibelschule. Und so kennt mich der eine oder andere. Vor allen Dingen aber bin ich der Prediger der Gemeinde in Meckenheim in der Pfalz. In Meckenheim haben wir als Gemeinde ein kleines Gemeindehaus. Es ist dort in Meckenheim. Dieses Meckenheim liegt in der Nähe von Neustadt an der Weinstraße. Das Gemeindehaus ist dort in der Sandgasse 31. Dort haben wir sonntags 10.30 Uhr unsere Gottesdienste und mittwochs 19 Uhr unsere Bibelstunden. Wenn ihr es mal einrichten könnt, bei diesen Präsenzveranstaltungen dabei zu sein, seid ihr auch jederzeit ganz herzlich willkommen. Wie gesagt, in Meckenheim in der Sandgasse 31, mittwochs 19 Uhr und sonntags 10.30 Uhr. Die Bibelstunde wird über diese Telefonnummer übertragen und der Sonntagsgottesdienst ebenfalls live gleich 10.30 Uhr und auch noch übers Internet unter der Internetadresse www.gemeinschaft-meckenheim.de. Normalerweise haben wir in diesen Bibelstunden dasselbe Bibelwort, dasselbe Thema und auch die gleichen Lieder in etwa, wie wir sie in unserer Bibelstunde mittwochs haben. Wir versuchen ja auch Gemeinschaft, auch über diese Form aufzubauen, übers Telefon. Und ihr dürft wissen, wenn wir Lieder singen am Telefon, dann singen auch die anderen, die mit reinhören, dieselben Lieder. Und es wird auch am Mittwoch, einen Tag bevor es aufs Telefon kommt, die werden dieselben Lieder in der Gemeinschaft gesungen. Wir haben normalerweise auch dasselbe Thema und denselben Bibeltext wie am Mittwoch in der Bibelstunde bei unserer telefonischen Bibelstunde. Auch das kann euch Gemeinschaft geben mit denen, die ihr jetzt nicht seht. Unser Herr Jesus hat gesagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Unsichtbar umgibt er uns, aber unsichtbar haben wir auch Verbindung mit den anderen Geschwistern, auch bei der telefonischen Bibelstunde. Nochmals jeden ein herzliches Willkommen. Wir singen, da nicht jeder alle Lieder auswendig kennen kann, aus zwei Liederbüchern. Allerdings sind es die gleichen Lieder, die in den Liederbüchern sind. Ich sehe immer zu, es rauszufinden, welche Lieder in beiden Büchern vorkommen. Wir benutzen den geistlichen Liederschatz, ein Liederbuch, das vor allen Dingen in den Brüdergemeinden üblich ist, und das Gemeinschaftsliederbuch, das in den landeskirchlichen Gemeinschaften und Stadtmissionen das übliche Buch ist. Wir gehen seit ein paar Wochen durch die Bergpredigt. In der letzten Woche gab es ein kleines technisches Problem, das aber schnell behoben werden konnte. Es war aus Versehen nochmal die Bibelstunde der Vorwoche eingespeist. Das ist aber dann ausgetauscht worden. In der letzten Woche ging es in unserer Bibelstunde um die drei Aussagen Jesu über uns Christen. Ihr seid das Licht der Welt, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid die Stadt auf den Bergen. Nun sagte ich schon, es ist normalerweise das Gleiche, Mittwochs in der Bibelstunde bei uns und dann auf dem Telefon. Aber in so einer Bibelstunde mit Präsenz, da können Fragen gestellt werden, da werden auch Beispiele reingebracht, da ist auch Gespräch mit da. Und dadurch zieht sich's dann manchmal etwas hin. Wir sind in der letzten Woche nicht fertig geworden. Aus dem Grund habe ich mich entschlossen, da wir in unserer telefonischen Bibelstunde zum Ende des Textes gekommen sind, ausnahmsweise einen anderen Text reinzunehmen. Eventuell in der kommenden Woche auch noch einmal. Aber danach geht's dann wieder in der Bergpredigt weiter. Nun, genug der Vorankündigungen. Ladet auch andere zu den Bibelstunden ein, auch übers Telefon. Ich glaube, ihr könnt dadurch auch Gottes Wort weitergeben und ein Segen sein für andere. Wir wollen jetzt als erstes ein altes christliches Lied singen, das über die Notwendigkeit auf das Kommen, auf das Wiederkommen Jesu eingestellt zu sein, hinweist. Und zwar das Lied Wachet auf, ruft uns die Stimme. Dieses Lied wollen wir gemeinsam singen. Es findet sich im geistlichen Liederschatz an der Nummer 1127 und im Gemeinschaftsliederbuch an der Nummer 721.
Thank you.
Es ist ein altes Lied, was wir gesungen haben. Seit über 300 Jahren wird es immer wieder gesungen. Und in diesem Lied kommt ein Stück zum Ausdruck, was schon in früheren Zeiten Menschen von dem Wiederkommen Jesu erwartet haben. Sie waren der Überzeugung, es wird schöner sein, als wir es uns je vorstellen können. Kein Auge hat es je gesehen, kein Herz hat es je erdacht, was auf uns zukommt, wenn wir uns an Jesus halten. Ich weiß nicht, wie es jeden einzelnen von Ihnen geht. Der eine oder andere merkt durch bestimmte Lebensführung, wir sind hier in dieser Welt teilweise wirklich in einem Jammertal. Das sind Krankheiten, das sind Enttäuschungen an Menschen, das sind Sorgen um die Zukunft. Aber als Christen dürfen wir wissen, all diese schlimmen Dinge sind nicht das Letzte. Das Letzte wird sein, dass Jesus wiederkommt. Und deswegen hieß es in diesem Lied, wacht auf, ruft uns die Stimme der Wächter sehr hoch auf der Zinne, derer, die die Zeichen der Zeit beobachten. Ja, der Engel, sie sagen, macht euch bereit, Jesus wird kommen. Und wenn Jesus kommt, das wird das Schönste, was ihr jemals erlebt habt. Lasst uns jetzt gemeinsam beten. Herr Jesus, hab Dank, dass du jetzt bei diesem Gottesdienst unsichtbar in unserer Mitte bist. Du bist da, wenn wir die Bibel betrachten in dieser telefonischen Bibelstunde. Du hast verheißen, uns nie allein zu lassen und auch jetzt nicht. Du siehst das Herz eines jeden von uns. Du siehst die, die schöne Tage und Stunden in der letzten Zeit erlebt haben. Bitte bestätige sie auf diesem Weg, dass du ihnen das Leben schon heute glücklich und schön machst und dass es in der Zukunft bei dir noch viel, viel besser wird. Du siehst aber auch, wenn jemand sehr niedergeschlagen und traurig ist, hab Dank, dass du ein Gott alles Trostes bist. Hab Dank, dass wir wissen, du kannst schon hier wieder neue Kraft geben. Und einst, wenn wir bei dir sind, da wirst du abwischen alle Tränen von den Augen. Hab Dank dafür. Wir wollen jetzt in dieser Zeit aber auch an die denken, die dort in der Ukraine jetzt unter dem Krieg leiden. Wir wissen aber, dass es auch noch andere Kriege in der Welt gibt. In Äthiopien und im Jemen und überall leiden Menschen. Herr, komm doch bald wieder, um diesem Elend in der Welt ein Ende zu machen. Und stärke die, die an dich glauben, die in diese Probleme mit rein müssen. Gib, dass ihnen immer wieder klar ist, du bist ihr Halt. Und hab Dank, dass du sie auch wirklich halten wirst. Segne uns jetzt durch dein Wort. Amen. Ja, liebe Geschwister, ich erwähnte das schon, wir wollen heute ein freies Thema nehmen, was wir betrachten. Ich bin ja auch noch Dozent an einer Bibelschule. Wir bilden dort junge Leute aus, die dann in ihrer Gemeinde, in der Jugendarbeit oder auch in der Gemeindearbeit Verantwortung übernehmen und auch ein Stückchen Gottes Wort weitergeben. Es ist eine gemischte Bibelschule für Männer und Frauen, denn auch Frauen gebraucht der Herr als seine Zeugen im persönlichen Leben durch das Zeugnis, aber auch in der Kinderarbeit, in der Jugendarbeit, in der Frauenarbeit. Es ist schön zu sehen, wie der Herr diese Leute benutzt. Diese Bibelschule gibt es jetzt seit 7 Jahren. Insgesamt sind schon weit über 70 Schüler gewesen, die die 3-jährige nebenberufliche Ausbildung durchlaufen haben. Sie opfern da viel an Zeit und Kraft. Und wenn man dann so ans Ende der Zeit sieht man, dass es geistlich weitergekommen ist. Vor 2 Wochen war der Aussendungsgottesdienstes wieder eines solchen Durchgangs. Es waren etwa 25 junge Leute, die wir unter Gebet und Segen für ihren Dienst aussenden konnten. Und mir war die Aufgabe zugefallen, das Bibelwort zu sagen. Und ich habe mir lange überlegt, was kannst du ihnen mitgeben, in dieser Zeit, in der Zeit, wo so viel durcheinander ist, in dieser Zeit, wo es auch in Gemeinden manchmal nicht so heimisch ist und nicht so, wie es sein müsste. Der Herr Jesus, der hat doch aber auch angekündigt, dass sogar unter den Gläubigen die Liebe in vielen erkalten wird. Und so hat der Herr mich immer mehr dazu innerlich geführt, einmal das dritte und vierte Kapitel des zweiten Timotheusbriefes so auszugsweise ein Stückchen genauer anzusehen. Es ist der letzte Brief, den Paulus vor seinem Märtyrertod geschrieben hat. Er ging an einen damals noch vergleichsweise jungen Mann, der lange Zeit oder längere Zeit Mitarbeiter des Paulus war und der nun die gleiche Aufgabe übernehmen sollte, wie es Paulus getan hat. Und ich dachte, das ist eigentlich so ein Wort, was man diesen jungen Leuten mitgeben kann. Und so habe ich mich für dieses Wort entschieden. Und als ich dann die Predigt gehalten habe, dachte ich, das müssten eigentlich auch noch andere, nicht nur junge Leute hören, denn es sind so viele wichtige Dinge, durch die man unsere heutigen Verhältnisse viel besser erkennt. Wie gesagt, wenn ihr eine Bibel jetzt dabei habt, wir sehen jetzt im Wesentlichen in den zweiten Timotheusbrief, Kapitel 3 und 4. Ich habe dies alles überschrieben, letzte Hinweise des Paulus an Mitarbeiter in der Gemeinde. Und dann habe ich es unterteilt in vier Abschnitte. Sicherlich sind noch viel mehr Gedanken da, aber ich gebe euch das auch mal so weiter. Erstens, eure Zukunft wird nicht leicht sein. Das ist etwas, das hören auch Gläubige nicht so gern. Sie hätten es viel lieber, dass wir eine leichte Zukunft haben. Aber Timotheus schreibt, eure Zukunft ist nicht leicht. Aber Paulus schreibt an Timotheus, aber ihr habt gute Werkzeuge und Vorbilder für euren Dienst. Wenn es auch schwierig werden sollte, so habt ihr welche, die schon vor euch auf diesem Weg gegangen sind, gute Vorbilder. Und ihr habt von Gott Werkzeuge bekommen. Drittens, ihr seid gesandt zu den Geschwistern, die schon gläubig sind, und auch darüber hinaus in die Welt, zu denen, die Jesus noch nicht kennen. Und ihr dürft ihnen das Evangelium bezeugen. Und als ein letzter abschließender Gedanke, euer Auftrag ist nicht leicht. Aber er hat eine große Verheißung. Liebe Geschwister, so wie ich das diesen jungen Leuten gesagt habe, denke ich, ist es für uns alle wichtig. Ihr seid gesandt. Gesandt, das heißt, ihr werdet an eine bestimmte Stelle gerufen. Wir hören von Kriegen. Ich will mich jetzt über das Thema Krieg nicht im Einzelnen auslassen. Aber im Krieg gibt es immer Stellen, wo besonders hart gekämpft wird. Es gibt aber nicht nur diese äußeren Kriege, die mit der Sünde zusammenhängen und die äußerst belastend sind. Es gibt auch einen geistlichen Krieg. Denn wir haben einen furchtbaren Feind. Dieser furchtbare Feind ist der Teufel. Und der Teufel hasst niemanden so sehr wie die, die an Jesus glauben. Liebe Schwester, lieber Bruder, ich weiß nicht, ob du schon ein Gotteskind bist. Wenn du im Glauben stehst, bist du aus einem früheren Weltmenschen zu einem Gottesmensch geworden, zu einem Gotteskind, wie es das Neue Testament sagt, geworden. Man kann es auch anders sagen. Du bist übergelaufen. Die Bibel redet einmal von der Macht des Bösen, von dem Teufel, der hinter so vielen schlimmen Dingen steht. Und sie sagt, durch Paulus, er ist der Fürst dieser Welt. Er hat große Macht und Einfluss. So wie es Luther mal in einem Lied geschrieben hat, groß Macht und viel List sein grausame Rüstung ist. Er hasst niemanden so sehr wie die, die einst bei ihm waren, aber dann zu Jesus gekommen sind. Und wenn es um diesen Glaubenskampf geht, dann kennt er, wie es einmal ein Theologe aus Hamburg gesagt hat, kein Erbarmen mit denen, die ihn einstmals entronnen sind. Deswegen ist unser Kampf oft so schwer. In diesem Kampf stehen uns oftmals Menschen gegenüber. Ich bin ja in der DDR einst groß geworden und da waren es oft Lehrer, die den gläubigen Kindern auch das Leben nicht leicht gemacht haben. Ich war damals noch nicht gläubig, aber ich hielt mich irgendwie im Hintergrund mit zur Kirche und habe den kirchlichen Unterricht, Christenlehre genannt, mitbesucht. In meiner Schulklasse waren zwei Mädchen, die waren katholisch. Auch sie standen sicherlich nicht fest in ihrem Glauben, aber sie glaubten an Gott. Eines Tages kommt die Direktorin in unsere Klasse rein und fragt in die Klasse hinein, wer glaubt denn hier noch an Gott? Es war erst einmal still und dann sah ich, wie eins dieser katholischen Mädchen in Hand hob und dann die andere auch, sie war ihre Freundin. Und dann dachte ich, dann muss ich es doch auch sagen und da habe ich auch die Hand gehoben. Und dann sagte diese Direktorin, seht mal die drei Dummköpfe an. Lacht die doch mal aus, die glauben an einen Gott, den es doch gar nicht gibt. Liebe Freunde, wir hatten vor einiger Zeit mal ein Klassentreffen. Ich konnte mich nicht mehr so sehr an diese Sache erinnern. Und da hat jemand das noch in Erinnerung gehabt. Und dann sagte er, und dann fiel mir alles wieder ein. Die Direktorin lief mit dem roten Kopf raus. Es hat uns keiner ausgelacht gehabt. Nun, anderen ist es passiert. Wir stehen an einer Front und wir haben einen gefährlichen Gegner. Aber wir haben uns nicht nur zu verteidigen, sondern wir sollen auch Land einnehmen. Wir sollen auch Siege haben. Und wie können wir die Siege haben? Indem wir das Evangelium zu Menschen bringen, die Menschen dieses Evangelium hören und annehmen und dadurch auch gerettet werden. Denn wer nicht zu Gott gehört, der ist verloren. Er ist in diesem Leben normalerweise schon immer wieder einmal todeinsam. Und in der Ewigkeit wird er noch einsamer sein, wenn er nicht zu Jesus kommt. Und deswegen haben wir eine Aufgabe. Wir haben eine Aufgabe an den Menschen um uns herum. Wir stehen an einer Front zu den Nichtglaubenden. Und dann stehen wir auch an einer Front in der Familie. Denn die Kinder von Gläubigen sind nicht automatisch gläubig. Wir stehen auch an einer Generationsfront. Und da ist der Kampf auch schwer. Es ist nicht immer so wie damals bei uns dreien, dass wir uns getraut haben zu sagen, wir glauben noch an Gott. Heute wird ja in den Schulen auch viel Atheismus und viele falsche Werte weitergegeben. Und das wirkt auf die Kinder. Und im bestimmten Alter passiert es dann doch, dass Kinder sich ein Stückchen von den Gedanken ihrer Eltern abwenden. Und dann dürfen wir ihnen Zeugnis von Christus sein. Wir stehen in einem Kampf an einer Front gegen die Welt und wir stehen in einem Kampf an der Generationsfront. Und immer geht es darum, Menschen zu retten. Manchmal sind die Zeiten für solche Aufgaben leichter. Dann geschehen manchmal Erweckungen, dass viele Menschen zum Glauben kommen. Aber je näher wir dem Ende der Welt entgegengehen, desto mehr merkt der Teufel, dass er nur noch wenig Zeit hat. So steht es mal in der Offenbarung. Und dann wird es in dieser Welt auch dunkler. Lasst mich auf den Timotheusbrief kommen. 2. Timotheus 3, Vers 1 beginnt gleich so. Das sollst du aber wissen, dass in den letzten Tagen gräuliche Zeiten kommen werden. Wisst ihr, dass wir in den letzten Tagen leben? Das sticht einem förmlich ins Auge. Vor kurzem hörte ich einen weltlichen Kommentar. Dann sagte jemand, wie soll das noch weitergehen? Corona, Klimakrise und Krieg. Er nannte nur die drei Dinge, die ständig durch die Medien gejagt werden. Ich hätte noch ganz anderes dazufügen können, auch aus Information. Naturkatastrophen. Jetzt wieder ein Erdbeben in Japan in der Nähe dieses Atomkraftwerkes, was schon einmal so einen Schaden gehabt hat. Christenverfolgung in Afghanistan, Christenverfolgung in Nordkorea, Christenverfolgung vor allen Dingen auch in Afrika durch die Muslime. Hungersnöte. Im Zuge des Krieges in der Ukraine deuten sich jetzt schon Hungersnöte wieder an. Die Ukraine und Russland sind das Hauptgebiet, wo Getreide erzeugt wird. Und diese Länder, wo so viele Menschen Hunger leiden, brauchen die Einfuhren von Weizen. Aber wenn die Weizenproduktion gedämmt wird, wenn das immer teurer wird, dann werden dort wieder Menschen verhungern. Für uns ist es jetzt schon manchmal schwierig, dass man im Supermarkt kein Öl bekommt oder auch andere Dinge durch diesen Krieg. Dass die Preise steigen an den Tankstellen und so weiter. Aber weltweit ist das noch viel schlimmer. Und dann der moralische Verfall. Dinge, von denen man immer wusste, sie sind vor Gott nicht richtig, die Bibel als Hurerei betrachtet. Sie sind heute normaler Lebensstil der Menschen. Die Menschen um uns herum merken das gar nicht. Aber diese äußeren Krisen, die auch ihnen die Lebensqualität einschränken oder die ihnen Sorgen machen, bringen viele in Angst und Schrecken. Der Herr Jesus hat ja auch von diesen letzten Tagen, den letzten Tagen der hiesigen Verhältnisse, geredet. Im Lukas-Evangelium, Kapitel 21, Vers 26, da sagt er, und Menschen werden verschmachten vor Furcht und vor Warten der Dinge, die kommen sollen auf Erden. Denn auch der Himmelkräfte werden sich bewegen. Wir sind in einer schlimmen Zeit. Paulus redet weiter im 2. Timotheusbrief über die Verhältnisse. In der Welt geht's immer mehr bergab. 2. Timotheus 2, Vers 2 bis 4. Denn es werden Menschen sein, die viel von sich halten. Geizig, ruhmredig, hoffärtig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, ungeistlich, lieblos, unversöhnlich, Verleumder, unkeusch, wild, ungütig, Verräter, Frevler, aufgeblasen, die mehr lieben die Wollust denn Gott. Jeder einzelne Begriff wäre es wert, darüber nachzudenken und eine Bibelarbeit zu halten. Aber nur ein paar Begriffe. Verleumder. Du gehörst zu Jesus. Hast du schon mal erlebt, dass man über dich Verleumdungen verbreitet hat? Das kann furchtbar schmerzhaft sein. Oder wenn gar in der Familie Verleumdungen über dich kommen. Verräter. Verräter sind doch welche, die einem nahestehen. Jesus hat mit einem Verräter zu tun gehabt, dem Judas. Wie weh tut das? Es geht mit der Welt abwärts. Liebe Geschwister, ich will es euch an einem Beispiel deutlich machen, wie es abwärts geht. In den letzten 2 Jahren ängstigte sich die ganze Welt wegen Corona. Im Augenblick geht das ja auch ständig immer noch über die Nachrichten, wird nur im Augenblick ein bisschen verdrängt durch den Krieg in der Ukraine. Es sollen in Deutschland ungefähr 100.000 Menschen an und mit Corona gestorben sein. Das heißt, sie hatten Corona und sind daran gestorben oder sie hatten eine andere Krankheit und dann kam Corona dazu. Das war erschwerend, so wie bei manchen zu einer Operation plötzlich Lungenentzündung dazu kam oder eine Grippe und er dran starb. 100.000. Oh, es ist bitter, wenn ein Mensch sterben muss. Und ich tue das nicht kleinreden. 100.000 sind gestorben. Es sind auch andere gestorben. Darüber machen sich die Menschen Sorgen. Sie ängstigen sich vor Dingen, die kommen können. Aber in der gleichen Zeit, wo 100.000 an und mit, ich betone dieses Wort mit, es war nicht nur Corona, gestorben sind, wurden in Deutschland mehr als 200.000, also doppelt so viel, Kinder, bevor sie das Licht der Welt sehen konnten, umgebracht. Nichts anderes ist doch die Abtreibung als ein Mord im Mutterleib. Da wird über Corona schwadroniert. Da werden viele, viele Dinge gemacht, damit eben durch Corona keiner sterben muss. Aber zur gleichen Zeit bringt man doppelt so viele um. Und heute gibt es ein neues Gesetz, oder es ist im Kommen, dass man sogar für die Methoden, wie man die Kinder umbringt, werben darf. Was sind das für Ärzte, die dafür werben, wie sie Kinder im Mutterleib umbringen? Und was sind das für Politiker, die das, was bisher strafbar war, jetzt sogar zulassen, dass dafür geworben wird? Aus gutem Grund darf für Tabak in Deutschland nicht geworben werden. Und Alkohol sollte unter 18 Jahren im Wesentlichen nicht angeboten werden. Aber für den Kindermord im Mutterleib, dafür darf geworben werden. Das Böse nimmt Überhand. So hat's Paulus gewusst, er war ja ein Prophet. Oder wenn man denkt, auf welche Ideen Menschen kommen. Da hat man vor guten Monat einen Menschen ein Schweineherz einoperiert. Man weiß doch, dass Menschen keine tierischen Dinge übernehmen können. Aber die Wissenschaft, die so hochgelobte Wissenschaft, geht solche Experimente ein. Wenn das wirklich geklappt hätte, was wäre das für ein Mensch, in dessen Brust ein Schweineherz schlägt? Oder auch da gibt's heute Gesetze in vielen Ländern noch viel schlimmer wie bei uns, dass man Menschen beim Selbstmord unterstützend zur Seite stehen soll. Assistierter Suizid nennt man das. Das sind, sollen die Ärzte den Menschen entsprechende Mittel geben. Dann sollen am besten noch Pfarrer denen die Hand halten, wie die sich selbst töten. Ich habe Mitleid mit jedem Selbstmörder. Aber Selbstmord ist Sünde. Gott hat uns das Leben gegeben und Gott wird es auch wieder nehmen. Ein assistierter Selbstmord, das heißt ein Unterstützer eines Mordes. Es gibt bei Morden das Gesetz der Beihilfe zum Mord und hier ein assistierter Selbstmord. In der Welt wird es immer dunkler. Dabei halten sich die Menschen aber nicht für absolut gottlos, sondern sie halten sich für sehr anständig. Paulus schreibt weiter in 2. Timotheus 3, von 5 bis 7. Die da haben den Anschein eines gottseligen, also eines gläubigen Wesens, aber seine Kraft verleugnen sie. Solche meide, sagt Paulus. Aus denselben sind auch die hin und her in den Häusern schleichen und führen die Weiblein gefangen, die mit Sünden beladen sind und von mancherlei Lüsten umgetrieben, lernen immer da und können nimmer zur Erkenntnis kommen. Diese Leute, die in Sünden eingefangen sind, geben sich teilweise als sehr moralisch. Sie kämpfen für eine gute Sache. Da gehen freitags die Schulschwänzer auf die Straße und demonstrieren, angeführt von ihrer Greta da von Schweden, Greta Thunberg, aufgehetzt. Lehrer und Verantwortliche, die gegen diese Schulschwänzen vorgehen sollten, da gibt es ja klare Gesetze dafür, wurden gemaßregelt von der grünen und roten Obrigkeit. Und man sagt, die haben doch ein gutes Ziel. Oder gleichzeitig gibt es dort Impfgegner. Ich will zu der Impfung hier kein Votum abgeben, aber diese Leute demonstrieren auch. Gegen sie fahren sie mit Wasserwerfern auf, während die Schulschwänzer ihre Demonstrationen veranstalten dürfen. Es wird viel von Frieden gefaselt und gleichzeitig wird aufgerüstet. Und nicht nur bei uns, sondern in der ganzen Welt. Unzucht vergiftet das Leben der Menschen. Sie lieben die Wollust, hieß es im Vers 4, mehr als Gott. Hier in unserem Versen wird gesagt, sie schleichen durch die Häuser. Das heißt, das sind Fromme, die Frauen versuchen zu verführen und manchmal sogar mit undurchsichtigen Methoden. Es ist tief traurig, was man hört auch von sogenannten Evangelikalen, die zu Fall gekommen sind, dadurch, dass sie sich an Frauen mehr oder weniger rangemacht haben und mit ihnen Unzucht getrieben haben. Oder das, was man aus der katholischen Kirche hörte in den letzten Jahren. Wie schrecklich, dass sich da Priester an Kindern vergriffen haben. Ganz schlimme Dinge. Der falsche Geist in dieser Welt. Wir sind in einer schlimmen Welt. Und wenn man diese schlimmen Dinge sieht, könnte man sich immer nur sagen, Herr, komm doch bald und mach diesen alles ein Ende. Aber andererseits sehen wir als Christen auch, es sind doch Menschen, die doch nicht alle in die Hölle sollen. Und deswegen haben wir einen Auftrag, wenn es auch noch so dunkel ist, wir dürfen den Menschen das Evangelium weitergeben. Vielleicht sagst du dir, welchen Sinn hat mein Leben? Ich stehe nicht sehr im Vordergrund, ich bin kein Prediger und mich hören doch nicht viele. Aber irgendwo bist du zu Menschen in deiner Umgebung geschickt und du darfst ihnen Jesus bezeugen. Ich denke manchmal an eine Schwester. In ihrer Jugend hatte sie Jesus lieb, sie gehörte zu unserer Jugend. Dann heiratete sie und sie heiratete einen nichtgläubigen Mann. Zuerst dachte sie, ich werde ihn ja noch zu Jesus hinführen können, aber es war umgekehrt. Sie kam dann kaum noch unters Wort. Und dann, als sie älter wurde, da wirkte doch der Herr noch einmal an ihrem Herzen. Und jetzt kam sie wieder. Und ich erlebte sie als eine Frau, die froh war und die das so gern bezeugte, ich bin zurückgekommen. Und nach einiger Zeit bekam sie Krebs. Sie musste sich schweren Untersuchungen aussetzen, hatte auch verschiedenste Operationen und ist zum Schluss an diesem Krebs gestorben. Aber sie bezeugte dann einmal zwischen zwei Krankenhausaufenthalten, Gott hat mir die Chance gegeben, doch noch einmal Jesus zu bezeugen. Sie sagt, als ich dort im Krankenhaus war, da waren so viele mit mir im Zimmer, die alle mehr oder weniger auf den Tod zugingen. Und ich konnte ihnen sagen, wo der Weg zum Himmel ist. Ich weiß nicht, an welche Stelle du gestellt bist, aber es gibt immer wieder Menschen, denen man was bezeugen kann. Da war eine alte Glaubensschwester in Neustadt, wo ich Prediger war sehr lange. Sie sollte ins Altersheim und sie ging dann auch, aber sehr widerwillig. Und nachdem sie einige Monate da war, sie lebte alleine, dann ließ sie sich von Geschwistern immer die Kassetten vom Gottesdienst mitbringen. Und sie sagte mir, als ich sie einmal besuchte, der Herr hat mir einen Auftrag gegeben. Hier sind zwei Frauen, die interessieren sich für Gott. Und ich gehe dann jedes Mal dorthin und ich spiele ihnen jede Woche vor, was im Gottesdienst am Wort Gottes weitergesagt wurde. Sie hat sich einen Auftrag schenken lassen und mehrere Jahre das auch so durchgehalten. Es ist allerdings so, dass Paulus auch deutlich macht, dieser schlimme Geist kehrt auch in die Christenheit ein. Und manchmal ist es so, dass wenn jemand auch für Jesus brennt, er selbst in der Gemeinde nicht richtig verstanden wird. Im 2. Timotheus 4, von 3 bis 4, da heißt es, es wird eine Zeit sein, dass sie die heilsame Lehre nicht leiden werden. Das kann sich ja nur um die Gemeinde gehen. Da will man alles Mögliche hören vom Pastor. Aber die heilsame Lehre, das heißt, dass Jesus für uns gestorben ist, die wird man nicht leiden, sondern nach ihren eigenen Lüsten werden sie sich selber Lehre aufladen, nach denen ihnen die Ohren jucken. Und sie werden die Ohren von der Wahrheit wenden und sich den Fabeln zukehren. Gemeindeglieder sagen, wir brauchen einen Pastor, der in unsere Zeit reinpasst. einen mehr oder weniger weltlich ausgerichteten Mann. Und dann tun sie sich an ihn halten. Und hier steht, sie laden ihn sich auf. Er wird ihnen manchmal sogar zur Last, aber sie sagen lieber so ein, als so ein finster Link, der uns immer nur die Sünden um die Ohren haut. Es wird eine Zeit sein, wo sie die heilsame Lehre nicht leiden werden, sondern nach ihren eigenen Lüsten laden sie sich Lehre auf, wonach ihnen die Ohren jucken. Und das Ergebnis, die in der Gemeinde das Sagen haben, sie wenden jetzt ihre Ohren ab von der Wahrheit und wollen gerne Geschichtchen oder Erlebnisse nur hören. Sie werden sich zu den Fabeln kehren. Ohrenkitzel, das sucht man. Bei bestimmten Schwärmern war das immer wieder so gewesen. Im 2. Timotheus 3, Vers 8 bis 9 sagt Paulus, gleicherweise aber wie Jannes und Jambres, das waren zwei Zauberer, die auch religiös waren, dem Mose widerstanden, also widerstehen auch diese der Wahrheit. Es sind Menschen von zerrütteten Sinnen, untüchtig zum Glauben. Sie nennen etwas Glauben, aber es ist kein richtiger Glaube. Aber sie werden es die Länge nicht treiben, denn ihre Torheit wird offenbar werden, jedermann, gleich wie auch jener Torheit offenbar wurde. Geschwister, wir sind in einer schlimmen Zeit. Paulus sagt das dem Timotheus damals. Und wir dürfen es auch wissen. Ja, wie soll man da durchkommen? Ein zweiter Gedanke. Der Herr hat uns Werkzeuge und Vorbilder gegeben. Schon im Alten Testament sagt Gott dem Jeremia, ist mein Wort nicht wie Feuer, spricht der Herr, und wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt? Wir haben das Wort Gottes. Manche wollen gerne Geschichtchen hören. Andere möchten gerne Gefühle und die möchten sie da am liebsten noch durch einen entsprechenden Charakter im Gottesdienst stimulieren. Und sie denken, das ist die besondere Nähe Gottes, wenn ich so im Brustkorb etwas Warmes fühle im Gottesdienst. Nein, nein, wir haben ein anderes Werkzeug, das Wort Gottes, wie Feuer. Dieses Feuer brennt das Falsche weg, auch wenn viele das Wort nicht hören wollen. Wenn wir sein Wort haben, haben wir in diesem Wort ein Hammer, der Felsen zerschmeißt. Vielleicht fühlst du dich ganz einsam in deiner Gemeinde. Es gibt ein Büchlein, was vor einigen Jahren sehr aufgefallen ist. Es hieß, und ihre Lampen verlöschen. Da wird von solch oberflächlichen Gemeindeleben geredet. Hier aber einige hatten das Wort Gottes behalten. Sie sind dem Herrn treu gewesen. Sie waren bereit auf sein Kommen. Sein Wort ist wie ein Hammer. Und wenn du nur ein oder zwei zurückziehen kannst zu Gott, du hast das Wort als ein Werkzeug. Und du hast nicht nur das Wort als ein Werkzeug, du hast das Wort auch als ein Schwert. Im Epheserbrief, Kapitel 6, Vers 17, da fordert Paulus auf, nehmt den Helm des Heils, und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Mit diesem Geistesschwert, damit kannst du Siege erringen für den Herrn. Paulus erinnert dem Timotheus, du aber bist nachgefolgt meiner Lehre, meiner Weise, meiner Meinung, meinem Glauben, meiner Langmut, meiner Liebe, meiner Geduld, meinen Verfolgungen, meinen Leiden. Und dann sagt er, und alle, die gottfürchtig leben wollen in Christus, müssen Verfolgung leiden. Natürlich wird es nicht leicht, wenn du versuchst, eine treue Zeugin Jesu zu sein oder ein treuer Zeuge. Aber du hast ein Werkzeug, du hast eine Waffe für diesen Dienst. Hier werden vier Dinge genannt. Paulus schreibt dem Timotheus, du bist meiner Lehre nachgefolgt. Das, was wir aus der Bibel genommen haben. Schon die allerersten Christen in Jerusalem, sie blieben beständig in der Apostellehre. Sie hatten zwar eine starke innere Gemeinschaft, aber das war noch nicht das Allerwichtigste. Sie blieben beständig in der Apostellehre. Manchmal ist da ein Bruder oder eine Schwester, die Entwicklung auch der Oberflächlichkeit in den Gemeinden sehen. Und sie fragen dann, bin ich denn der Einzige oder der Letzte? Oder bin ich einfach nur so stur, dass ich mich an Dinge halte, die die anderen nicht mehr halten? Nein, Paulus sagt dem Timotheus, du bist meiner Lehre gefolgt. Du darfst bei dem bleiben, was du gelernt hast und dir vertraut ist. Durch das wirst du mal im Himmel kommen. Lass das nur nicht fallen. Und Paulus sagt, du bist meinem Beispiel gefolgt. Kurz nachdem Paulus den zweiten Timotheusbrief geschrieben hat, musste er sein Haupt auf Schafott legen und das Märtyrer geworden, das geköpft worden. Du bist denen nachgefolgt, die den Herrn schon vor dir bezeugt haben. Und sie haben viel Schweres erlitten, aber sie sind treu geblieben. Jeder, der im Glauben steht, sollte auch auf andere blicken, die schon vor ihm den Herrn treu geblieben sind. Und oftmals sind diese Beispiele, diese Menschen, eine Hilfe für die eigene Entscheidung. Mein Lehrer an der Bibelschule war damals Pastor Uwe Holmer. Er ist in den letzten Tagen nochmal bekannt geworden durch einen Fernsehfilm über die Zeit, wo er den DDR-Staatsratsvorsitzenden, der obdachlos geworden ist, aufgenommen hat. Ich habe nur wenig solch geistliche Persönlichkeiten erlebt, die so aus der Vergebung leben. Ich weiß noch den Tag, wo die Nachrichten sagten, dass Honecker beim Pfarrer untergekommen ist. Dann sagte mir meine Frau beim Frühstück, das kann nur Pastor Holmer sein. Und genau so war es. Wir haben Brüder vor uns, die durch ihr Leben die Liebe und Güte Gottes bezeugt haben. Schau auf sie, ihr Ende schaut an, heißt es im Hebräerbrief, und folgt ihren Glauben nach. Paulus sagt, mit einem geheiligten Leben, da könnt ihr einen Unterschied geben zu den anderen. Liebevoll, nachsichtig mit den Geschwistern, aber unerschrocken gegen die Irrlehrer. Das ist mir an Bruder Holmer auch so groß geworden. Er war immer unerschrocken gegen die Irrlehrer. Noch vor wenigen Monaten hat er einen Brief an die Kirchen geschrieben über die Entleerung der Kirche, weil sie auch geistlich so leer ist. Hat noch einmal mit über 90 Jahren hier viele angesprochen durch dieses. Unnachsichtig gegen die Sünde, aber nachsichtig, liebevoll und barmherzig mit dem Sünder. Das sollte unser Weg sein. Natürlich geht's nicht ohne Verfolgung, und zwar von allen Seiten. Jeder, der ihm nachfolgt, wird Verfolgung erleben. In Matthäus 24 sagt Jesus Ähnliches, Matthäus 24, Vers 10. Dann werden sich viele ärgern und werden sich untereinander verraten und werden sich untereinander hassen. Wir gehen auf eine schwere Zeit zu und wir sollten nicht blind sein. Die Zeiten werden nicht besser. Aber wir haben Werkzeuge in unserem Kampf, das Wort Gottes, als ein Schwert, als ein Hammer, als ein Feuer, durch den wir für den Herrn Schlachten gewinnen können. Und wir haben Brüder und Schwestern, die 2000 Jahre in der Geschichte dem Herrn Treue bewiesen haben. Ihr Ende sollten wir ansehen und ihren Glauben nachfolgen. Wir sind jetzt gesandt zu den Geschwistern, die ein Stück abgekommen sind. Du bist jetzt beauftragt, dem Evangelium treu zu bleiben. Timotheus hatte ja einen Verkündigungsauftrag. Kapitel 3, Vers 13 bis 17 im 2. Timotheusbrief. Paulus schreibt, mit dem bösen Menschen aber und dem Verführerischen wird es je länger, je ärger. Sie verführen und werden verführt. Du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast und dir vertraut ist. Sinne mal, du weißt, von wem du gelernt hast. Und weil du vom Kind auf die Heilige Schrift weißt, kann dich dieselbe unterweisen zur Seligkeit durch den Glauben an Jesum Christum? Denn alle Schrift von Gott eingegeben ist nützlich zur Lehre, zur Strafe, zur Besserung, zur Züchtigung in der Gerechtigkeit, dass ein Mensch Gottes sei, vollkommen zu allen guten Werk geschickt. Es wird je länger, je schlimmer, aber du hast das Wort Gottes und dieses Wort Gottes ist so wirksam. Es ist nützlich zur Lehre. Du darfst die anderen auf Gottes Wort hinweisen. Ich kann mich erinnern, dass manche neunmal kluge Christen immer wieder sagen, wir sollten nicht für jede Sache einen Bibelspruch haben. Doch, nur in Liebe müssen wir ihn rüberbringen. Denn an was sollen wir uns sonst halten als an die Bibel? Wir haben die Schrift zur Lehre, auch um auf Böses hinzuweisen, zur Strafe, aber auch zur Besserung. Eine wichtige Aufgabe in der Gemeinde und an den Geschwistern. Und an der Welt, dort wo du hingestellt bist, da darfst du ihn bezeugen. Kapitel 4, Vers 1 und 2 im 2. Timotheusbrief. So bezeuge ich nun vor Gott, dem Herrn, Jesus Christus, der da zukünftig ist, zu richten die Lebenden und die Toten mit seiner Erscheinung und mit seinem Reich. Predige das Wort, halte an. Es sei zur rechten Zeit oder zur Unzeit. Strafe, drohe, ermahne mit aller Geduld und Lehre. In guten Zeiten wird man dich vielleicht dafür loben. In schlechten wird man dich nicht mehr sehen wollen. Ich denke an einen Bruder. Er war der Einzige in seinem Dorf, der in der Hitlerzeit nicht in der Nazi-Partei war. Der einzige Mann. Als dann die Amerikaner bis zur Elbe kam, hatten die Amerikaner seinen Ort besetzt. Und sie suchten, wen kann man hier als Bürgermeister einsetzen? Und dann wurde dieser Bruder zum Bürgermeister eingesetzt. Er war ein fähiger Mann und er war Bürgermeister dieses Ortes. Nach einigen Monaten wechselte man und die Russen kamen an die Stelle der Amerikaner. Mittlerweile hatte sich auch eine kommunistische Parteigruppe gebildet. Natürlich alles aus vormaligen Nazis. Und sie sagten, wir können doch nicht einen Mann hier als Bürgermeister lassen, der dreimal am Tag auf die Knie sinkt. Brüder sagten ihm dann, du, leg das Amt so schnell wie möglich weg, sonst bist du vielleicht schon in einem Monat in Sibirien. Er hat's dann auch gemacht und er kam nicht nach Sibirien. Er hat's überlebt und ich habe ihn noch als alten Bruder kennengelernt. In manchen Zeiten werden Gläubige gelobt und in anderen weggeschickt. Ich will aus meinem Leben nicht viel sagen, aber ich war auch einmal in ein politisches Amt gerufen, in einer Zeit, wo man unbedingt jemanden brauchte. Und ich habe das damals übernommen, weil es auch ein Dienst war an Schicksalsgefährten. Ich war ja in politischer Haft in der DDR. Aber dann, als alles anders war, da begannen Verleumdungen. Ich wäre politisch doch nicht tragbar, wie kann ein Evangelikaler denn in so einer Gruppe eine führende Position haben? Ich habe dann auch alles niedergelegt und ich bin Gott dankbar, dass ich das damals getan habe, weil ich sagte, dafür vergeude ich meine Zeit nicht mehr. Andere, die ähnliche Gedanken hatten wie ich, sind später mit Schimpf und Schande verjagt worden. Nun, aufs Geistliche übertragen, da sieht das noch ein bisschen anders aus. Wir können in schlechten Zeiten nicht aufhören, den Herrn zu bekennen. Als ich das Amt niederlegte, da hat man mir alle möglichen Vorwürfe gemacht. Ich würde die Homosexuellen nicht richtig achten und so weiter und so fort. Hätte ich meine Sache widerrufen, wäre ich in Ehren geblieben. Aber ich habe das nicht gemacht. Ich wusste, was Gottes Wort hierzu sagt. Wir müssen die Homosexuellen lieben. Wir dürfen ihnen das Evangelium bezeugen. Aber wir dürfen nicht Böses für gut erklären, nicht Schwarz für Weiß. Und ich habe heute an dieser Stelle zumindest ein reines Gewissen. Der Auftrag ist in unserer Zeit nicht leicht. Und vielleicht stehst du gerade an einer Front, wo es besonders schwer ist. Aber nimm ihn wahr. Wir haben eine Aufgabe in der Seelsorge, uns um die Seelen der anderen zu sorgen, damit auch sie Jesus annehmen können. Wir haben eine Aufgabe in der Gemeinde, sie zu bewahren, an diesen Platz zu kommen, wo man nur noch den Zeitgeist will, wo man sich nur noch Lehre auflädt, wonach einen die Ohren jucken. Und wir haben eine Aufgabe in der Evangelisation, Menschen zu retten für die Ewigkeit. Ich erinnere mich an ein Lied, das ich einmal während meiner Bibelschulzeit gehört hatte. Das Lied heißt, wir haben eine Hoffnung. Und dann heißt es, wir haben eine Hoffnung, deren Kraft die Welt nicht kennt. Maranatha, komm bald. In letzter Stunde geben wir Kunde. Lasst euch retten, wenn die Ketten drücken euch nieder. Jesus kommt wieder. Es wird in der letzten Zeit dunkel sein, aber wir haben einen Herrn, der das Licht der Welt ist. Paulus hat nach diesem Brief wohl nichts mehr geschrieben, zumindest nichts, was uns überliefert ist. Bald danach hat er seinen Kopf zur Ehre des Herrn auf Schafott gelegt. Er ist jetzt in der Herrlichkeit beim Herrn. Der Herr Jesus hat den Auftrag seinen Jüngern gegeben. Lehrt sie, eure Mitmenschen, aber auch eure Brüder und Schwestern, lehrt sie erhalten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Wenn es noch so dunkel ist, lässt der Herr uns nicht allein, auch dich nicht, auch wenn du dich vielleicht noch so einsam fühlst. Ich wünsche dir Kraft für deine Aufgaben, die du hast, für dir auf Kraft und Schutz auf dem Platz, in dem du jetzt stehst. Lasst uns beten. Ja, Herr Jesus, dein Wort redet so offen zu uns. Es verheimlicht uns nicht. Es zeigt uns, dass unser Glaubensweg kein Spazierweg ist. Aber du hast gesagt, du bist mit uns. Und du lässt keinen allein. Und du willst uns zum Segen setzen. Bitte gib, dass wir uns weiter an dich halten. Gib, dass wir dein Wort wirklich ernst nehmen. Es ist doch wie ein Feuer, es ist wie ein Hammer, es ist wie ein Schwert, mit dem wir die Angriffe des Teufels abwehren können. Und vor allem hab Dank, dass du bei uns bist und keinen Tag und keine Stunde allein lässt. Und Herr, es wäre jetzt so vieles noch zu bringen. Wir wollen es deinem Vater sagen mit den Worten, die du einmal deinen Jüngern gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, also auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld und führe uns nicht in Versuchung, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und der Herr segne dich und behüte dich, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig, der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen. In Jesu Namen, Amen. In Jesu Namen, Amen. Geschwister, ich lade euch wieder herzlich ein, auch in der nächsten Woche am Donnerstag wieder bei der Bibelstunde dabei zu sein und gebt die Informationen noch anderen weiter. Ich werde selbst am kommenden Wochenende vom Freitag bis Sonntag ein Evangelisationsdienst tun dürfen in Villingen in der Markuskirche. Ich bin dort eingeladen von der Brüdergemeinde. Wenn es jemand einrichten kann, ist er auch dazu ganz herzlich eingeladen. Freitag 18 Uhr, Samstag 18 Uhr und sonntags um 11 Uhr. Aber bitte informiert euch vielleicht noch einmal, wenn ihr kommen wollt, direkt bei der Zeit am Sonntag bin ich mir nicht ganz sicher. Ich denke aber, dass es 11 sein wird. Der Herr segne euch.